Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen bei Après-Ski, der Alpin-Podcast. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 sitzt in Rosenheim. Servus Tobias.
Hi Lukas, wieso nehmen wir eigentlich auf heute? Waren irgendwelche Rennen?
Ich weiß auch
total,
nicht.
Total überrascht, dass du jetzt hier gesagt hast, komm, lass uns Sendung machen. Ja. Verstehen.
Ja, Ski-Alpin geht ein bisschen unter die Tage. Gell? Nein, es ist echt viel los und ich würde gern beginnen damit, Tobias, stell dir mal vor, du hast dich auf der Hand verletzt. Ja? Sag mal, du hast dir die Hand gebrochen. Würdest du dann in Krankenstand gehen?
Ja, sicher, mit Sicherheit.
Ja. Und was würdest du tun, wenn diese Hand komplett zertrümmert ist und du bräuchtest 9 Schrauben in dieser Hand und würdest du dann, wie lange würdest du dem Arbeitgeber sagen, dauert das circa, bis du wieder fit wärst?
Bah, ein Handchirurg bin ich nicht geworden jetzt innerhalb der letzten Woche, Lukas, aber da sprechen wir schon von mehr als 6 Wochen, die es dann volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
wie
so schön im deutschen Arbeitnehmerrecht steht, da wird man schon drüber liegen. Ja.
Wir
Vor allen Dingen, wenn ich die Hand auch brauche für meinen Beruf.
Wir haben ja gesehen, Sofia Gottscher, deswegen reden wir ja so blöd drüber, die braucht die Hand nicht wirklich, also vor allem wenn es steil losgeht, passt es überhaupt. Und dann, selbst wenn sie dann so einen Linksschwung macht, wo dann eigentlich die linke Hand gerne auch einmal vielleicht so unterstützend in den Schnee greift oder zumindest mit dem Stock man sich festhält. Das hat zwar ein bisschen wackelig ausgeschaut hin und wieder bei den Linksschwüngen, aber die Sofia Gottscher, die hat das weggesteckt wie nix. Es war Wahnsinn. Also diese Geschichte ist unglaublich. Eigentlich, wir haben es jetzt ein paar Tage sacken lassen, aber die kommt da ins Ziel, schüttelt sie sofort die Hand, zieht sie den Handschuh aus und sagt noch, bevor sie irgendwas tut, sagt sie irgendeinem Betreuer, ich habe mir die Hand gebrochen, ja.
Bist du mit der Hand am Tor angestoßen, wurde sie gefragt und ihre Antwort so, ja, die ist gebrochen.
Ja.
Was ist denn mit dir?
Also, die Geschichte kennen wahrscheinlich schon viele. Jetzt ist sie sofort ins Krankenhaus. Sie hat sie dann sogar noch am selben Tag operieren lassen und eben angeblich 2 Platten 9 Schrauben reinbekommen. 9 Schrauben. Ich schaue gerade auf meine Hand, wo die überhaupt Platz hätten. Ja, vielleicht sind sie ein bisschen kleinere. Aber das, also Wahnsinn, das muss ja ein bisschen was Ärgeres noch gewesen sein von den Knochen her. Ja, und dann hat man gesehen, was draus worden ist am nächsten Tag. Also das hat ja ausgeschaut, schon am Startbereich hat man ja die Hand in Nahaufnahme gesehen. Dann wird sie da wirklich, der Handschuh ist aufgeschnitten worden, damit sie in den Handschuh reinkommt, dann wird das natürlich alles zugeklebt, dass der Stock nicht aus der Hand rutscht. Ja, und dann fährt sie Bestzeit, nicht? Dann gewinnt sie natürlich dieses Schönwetterrennen am Samstag, diese Abfahrt, mit über 4 Zehntel Vorsprung, nachdem sie mit der gebrochenen Hand am Freitag dieses bisschen Schneetreibenrennen ja auch als 2. beendet hat. Unglaublich. Und dann, Tobias, hat sie jetzt am Dienstag auf, am gestrigen Montag ist sie auf die Uni gefahren und hat auf der Uni noch eine Prüfung bestanden. Sie studiert Politikwissenschaften, ist dort angekommen. Die Uni hat auch ein kleines Video mit ihr gemacht, weil sie halt schon in Italien ein ziemlicher Star ist. Und man sieht sie dort wirklich in ziviler Kleidung, sage ich jetzt einmal, und im Bläser und natürlich auch in der verbundenen Hand. Und auch da am Montag ist durch den Verband nach wie vor ein bisschen Blut rauskommen. Also man hat gesehen, dass der schön rot war da an der Stelle. Ja, die ist noch immer wund. Aber die Prüfung ist auch gut gegangen. Also es sind perfekte Tage für die Sofia Gottscher, nicht? Unglaublich.
Weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also die Trainer wollten sie ja runternehmen.
Stimmt, ja, genau.
Für die Startliste am Samstag. Und ihre Antwort, ihre Reaktion gegenüber den Trainern sei jetzt ja verrückt. Natürlich fahre ich. So. Wir haben es letztes Jahr schon erlebt in Garmisch war, glaube ich, der Sturz. Und dann war die Thematik Peking ja oder nein. Mhm. Und eigentlich haben damals alle gesagt, so geht eigentlich nicht. Aber alle haben gesagt, wenn das jemand kann, dann Sofia Gotscha. Wir kennen das Ende, sie hat ihre Medaille geholt und sie macht da einfach jetzt so weiter. Also ich weiß nicht, ob sie ein anderes Schmerzempfinden hat. Gibt so Menschen, die da andere Rezeptoren, was weiß ich, haben. Oder ob das einfach der pure Wille ist, ob es vielleicht eine Kombination aus beiden ist. Aber ganz ehrlich, also ich erinnere mich, also ich versuch's gerade gedanklich durchzugehen, aber mir fällt im Spitzensport kaum jemand ein, der solche Nummern abzieht. Es ist ja absurd. Absurd. So.
Ja.
Weiß ich nicht, was ich zu ihr noch sagen soll.
Dieser Sturz, den du ansprichst, der war, glaube ich, in Cortina dann letztes Jahr, wo sie eben so einen Anriss hatte dann im Kreuzband, gell, und dann oder im Innenband war das dann, und dann eben für Peking irgendwie auch noch zurecht gebogen, und ja, genau. 20. Weltcupsieg jetzt. 15 Mal hat sie in der Abfahrt gewonnen. Diese 20 Weltcupsiege, damit ist sie jetzt auf Platz 1, meiste Siege einer Italienerin im Weltcup, gleich auf mit Federica Brignone. Wir erleben da eigentlich wirklich gerade, historisch gesehen die zwei besten Skifahrerinnen aus Italien, die derzeit gerade fahren. Es fehlen nur noch 28 Siege in der Abfahrt auf die Linze von. Na, das könnte eng werden.
Aber, na ja, gut, aber never say never bei Sofia Gotscha.
Ja. Es ist ja, ich frage mich ja, was die wirklich antreibt. Also, dass sie dann echt sagt, sie will da unbedingt, also die Zeit rennt, diese Hand muss irgendwie bereit werden, dass sie dann echt dieses Rennen auf keinen Fall auslassen will. Wahrscheinlich, es muss so sein, wenn ich irgendwie am Start stehe, gewinne ich das Rennen. Das muss so eine Selbstverständlichkeit sein, auch in ihrem Kopf drin. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Diese Chance kann ich mir nicht entgehen lassen, weil es ist eigentlich aufgelegt für mich. Für sie muss das so ein Kinderspiel sein, fast schon. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das muss doch ihr Gedanke sein, weil sonst lasse ich doch dieses eine Rennen von 9 in der Saison aus.
Ja, und das muss brutal viel mit Adrenalin, mit Über-Ehrgeiz fast schon zu tun haben, weil du sagst es ja, ist jetzt nicht so, dass sie sagt, morgen steht die WM an und sind Olympische Spiele. Da opfere ich alles, weil alle 2 Jahre, alle 4 Jahre, da kann ich Geschichte schreiben. Es ist eine Abfahrt und es ist ein Super-G. Und wir sind auch nicht am Saisonende, wo es dann um die Kugel zum Beispiel geht. Wir sind für sie nicht in einer Situation, wie sie es vielleicht letztes Jahr zum Beispiel hatte, wo eine Corinne Sutter da ist, die super gut ist und die ihr gerade diese Kugel auch streitig macht, gerade im Abfahrtsbereich. Da ist sie jetzt mit 380 Punkten vorne, Corinne Sutter hat 218. Selbst wenn du jetzt die 100 wegnimmst von ihrem Sieg, bist du noch mit 280 relativ komfortabel vorne. Also das kann es auch nicht sein. Und die ganze Tendenz geht ja auch dahin, dass sie die absolute Nummer 1 ist in der Abfahrt. Und dass dahinter sehr viel Bewegung drinnen ist, dass wir viele verschiedene Namen jetzt schon auf dem Stockerl gesehen haben und die Tendenz dahin geht, dass es in der Saison auch so bleiben wird. Also nicht mal dieser Antrieb kann es sein. Und dann muss es was sein, was von ganz innen herauskommt und was einfach ein unfassbarer Ehrgeiz ist, der sie da antreibt. Ja.
Ich denke mir schon noch, vielleicht denkt sich die wirklich, dass sie in der Saison auch Chancen auf die große Kugel hat. Weil, weißt, sie erkennt so ein bisschen einen Ansatz von einer Schwäche bei der Schifrin, dass die jetzt plötzlich in Riesenslaloms und in Slaloms vielleicht auch, dass die da vielleicht regelmäßig Fünfte wird, und also öfter Fünfte als Erste und Zweite, dann macht sie halt auf einmal nur mehr halb so viele Punkte, wie eigentlich ursprünglich alle gedacht haben. Dann ist ja für mich vielleicht der Weg wirklich frei, wenn ich bei der Abfahrt alles abräume. Und jetzt haben wir haben jetzt 12 von 39 Rennen, 470 Punkte Gotscha, 575 ist die Schifrin vorn, 105 Punkte. Die hat natürlich diesen Super-G gewonnen, ist auch wieder Wahnsinn. Da ist die Gotscha Fünfte geworden am Sonntag. Aber vielleicht ist es ja das auch noch irgendwie ein Antrieb. Glaubst du eher nicht? Du schüttelst ganz leicht den Kopf.
Kann ein Antrieb sein, ja. Ich verstehe schon die Argumentation und den Gedanken dahinter, aber also vielleicht sollst du an der Uni auch noch mal Mathematik, Statistik zusätzlich, weil also ich habe die Liste, ich habe ja das Ranking vor mir so und sie hat Gotcha hat nur zwei Disziplinen. Das ist zu wenig, um einen Gesamtweltcup zu gewinnen. Das geht mit einer Michaela Schiffrin nicht. Ja, okay. Wenn sie alles abräumt, ist sie dann schon fett dabei. Aber denk allein an das Saisonfinale. Wenn alles gefahren wird, da hast du ja keine Optionen. So, sie dürfte dann ja nicht mal im Riesenslalom oder Slalom antreten, weil sie nicht in den Top 25 ist.
Na, ja. Als 500-Punkte-Fahrerin darfst dann schon okay, alles. Gut. Das haben wir ja genau, da haben wir immer überlegt, ob der Odermatt
so, mit der Zipfelmütze
startet und so, ja. Genau, ja.
Das aber gut, möglich, sie müsste da ja nicht antreten, weil sie eh nichts gewinnen würde. Also, kann, wenn Schiffrin irgendwie es vielleicht sich verletzt, irgendwas in die Richtung, dann ja, aber ansonsten. Ich meine, wenn eine Schiffrin jetzt auch ernst macht, ja, die ja Lake Louise auch gesagt hat, nee, so, wenn die ernst macht und merkt, da droht Gefahr, dann schafft Gotcha das nicht. So,
da kann man jetzt so wieder gesehen, Abfahrten dieses gewinnen. Wochenende, gell? Ja, ja, eben, dass Schiffrin eben jederzeit sagen kann, dieses Speed-Wochenende nehme ich auch mit, wird am Samstag 4., am Sonntag eben der Sieg, am Freitag in diesem Schneegestöber, sage ich jetzt fast schon 6., das ist natürlich ein Wahnsinn, ja. Das Level ist so hoch und Gotcha fährt schon auch Riesenslalom. Eben in der Saison haben wir das noch nicht gesehen. Wenn die jetzt spontan beim Riesenslalom mitfährt, dann wird nicht auf Anhieb
nicht in diesem engen Feld. So.
Ja, genau.
Ja, da musst du dich schon reinarbeiten und rantasten. Und da reicht's auch nicht nur eine Wildsau zu sein. Da gehört halt mehr dazu.
So. Ja. Generell fand ich dieses Wochenende sehr schön. Gut, am Freitag, ja, fürs Wetter kann man nichts, aber coole Rennen dann am Samstag und am Sonntag in St. Moritz. Irgendwie diese Kurve in der Abfahrt um diese Gondelstütze herum, wo es wirklich brutal zugangen ist, schlagig war, das war irgendwie cool. Die Kurssetzung im Super-G hat mir auch sehr gefallen. Etwas so gegen das Gelände, also da waren ja Wellen drin und die Tore sind aber eben bewusst nicht auf diesen Wellen gesetzt gewesen, sondern ein bisschen davor und danach. Das war schon ein tricky Rennen, würde ich sagen. Generell, Abfahrt haben wir nicht so oft gesehen, ist nicht so regelmäßig im Weltcup dabei. St. Moritz an sich ja schon, aber die Abfahrt nicht. Aber ich glaube, das war ganz cool. Und wir haben eben noch ein paar andere Geschichten. Die Elena Curtoni, die sich da am Freitag irgendwie am besten überwinden hat können. Ich glaube, das war wirklich eine Frage der Überwindung bei schlechter Sicht, bei Schneefall. Natürlich auch niedrige Startnummer 2, das hat sicher mitgespielt, das haben wir eh gesehen. Je länger es gedauert hat, umso größer waren dann immer die Rückstände, mit Ausnahme von der Schiffrin, die dann noch auf 6 gefahren ist. Wir haben einen Podestplatz von Ilka Stuhetz, die ist Zweite geworden am Samstag, sehr cool, auch mit ihrem Kästle-Ski. Ich glaube, ich könnte mich auch nicht erinnern, wann das letzte Mal der Fall war, dass Kästle am Podest gestanden ist. Sie hatte da ja Tränen in den Augen eigentlich, wie sie eigentlich über die Ziellinie gefahren ist. Das war ziemlich cool. Am Sonntag genau nochmal Elena Curtoni auf Platz 2 gefahren. Also die hat das dann irgendwie bestätigt. Und Tobias, am Samstag auch Platz 3 von der Kira Weidle. Ein Podestplatz für den DSV.
Es ist der erste in dieser Saison. Also, wir hatten ja lange mit Lena Dürr gehofft, dass sie da schon wieder so anfängt wie letzte Saison, als in Levi schon 2 Podestplätze ganz am Anfang der Saison schon auf der Habenseite waren. Und ja, jetzt hat's wirklich lange gedauert und hat es sich nach Freitag nicht angedeutet, dass es, also es hatte sich in manchen Passagen angedeutet, da war Kira Weidle voll dabei, aber dass sie es mal wie so oft, ja, dass sie es aber dann konsequent durchzieht von oben nach unten, das hat sie uns bisher noch nicht gezeigt gehabt in der Saison. Das war am Samstag der Fall und Riesenerleichterung bei ihr vor allen Dingen, weil es jetzt schon eine Zeit her ist. Wie gesagt, also die bisherigen Rennen hat sie sich ein bisschen schwer getan, aber sie weiß, dass sie voll mit dabei ist und dieses enge Feld, über das ich gesprochen habe, unterhalb von Sofia Gotcha. Wir sehen es ja jetzt an diesem Wochenende. Wie sind die Podestkonstellationen? wie viele Namen sind da eigentlich beteiligt und sind damit im Spiel, und sie gehört da voll dazu. So, und deswegen sehr gut, was man sieht, was mir auch gut gefällt, dass sie im Super-G Fortschritte gemacht hat, haben wir anhand von Ergebnislisten schon gesehen. Und das bringt ihr jetzt in diesen Rennen dann entsprechend auch viel, weil sie nicht nur in den steilen oder in den Gleitpassagen, wo sie immer gut war, richtig gute Zeiten fahren kann, sondern inzwischen auch im technischen Segment. Und das ist ein Resultat von viel Riesenslalom und Super-G-Training, weil sie immer gesagt hat, sie will auch im Super-G im Endeffekt in die Dimensionen gehen, wo sie in der Abfahrt ist, da ein bisschen den Fokus auch draufgelegt hat. Und das Resultat sehen wir dann nicht nur im Super-G, sondern auch hier in der Abfahrt. Und ja, dieser dritte Platz, sie hatte katastrophale Bedingungen am Freitag. Also da hat sie wirklich, sie war mit in der schwierigsten Phase, war sie oben am Starthaus. Da kann man ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber was dann die Reaktion, weil es kann dich sowas schon auch runterziehen, gerade wenn man so ehrgeizig ist wie sie. Aber die Reaktion am Sonntag stimmt mich extrem positiv und ist eine sehr schöne Geschichte, wenn sie, auch wenn sie im Super-G dann ausgeschieden ist, aber das hätte sie so vorher unterschrieben, nimmt sie mit, erster Podestplatz für Deutschland, bin ich mega happy. Und da entsteht gerade so ein kleines, aber feines Team auch im Hintergrund, weil die Emma Eicher einfach echt eine gute Speedfahrerin ist. Ja, muss man so nach den ersten Rennen, die wir jetzt gesehen haben von ihr, muss man so bilanzieren. Es ist der 15. Platz gewesen in diesen echt schwierigen Rennen. Geht sie mit der Startnummer 40, geht sie auf den 15. Rang. Ich habe es ehrlich gesagt hinten raus nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie die Bedingungen waren. Wir sehen hier schon ein paar höhere Startnummern, die es da schon noch reingeschafft haben in die Punkte. Aber klar, musste trotzdem erstmal in dem Alter mit der wenigen Erfahrung, und wir wissen, Sport lebt sehr, sehr viel von Erfahrungen, die man gemacht hat, muss man erstmal so reinbringen und runterbringen. Und das ist echt, ja, stimmt mich sehr positiv für die Zukunft, weil du hier natürlich echt ein gutes Tandem auch aufbauen kannst. Kira Weidel ist Jahrgang 96, also sie ist jetzt auch erst 26. Und wir wissen, gute Abfahrer können bis Anfang, Mitte 30 im Endeffekt auf echt hohem Niveau fahren. Mhm. Und Emma Eicher ist 19. Das ist eine coole Konstellation. Mhm. Katrin Hirtl-Stangassinger ist auch in die Punkte gefahren. Freut mich auch für sie. Auch sie hatte nicht immer leichte Zeiten, und sie kann da so ein bisschen als Dritte, ohne den großen Druck zu haben, da ein bisschen mitmischen. Und ja, deswegen reise ich nicht nur mit einem Podium, sondern auch mit einem guten Gefühl aus St. Moritz zurück. Wie ist denn das Gefühl im österreichischen Lager? Ja, also ich glaube, so ganz zufrieden kann man nicht sein. Ich finde die Ergebnisse in Ordnung, aber da geht schon mehr, und sie haben uns auch mehr gezeigt. Ja?
Genau, ja, vor allem nach diesem Start in Lake Louise, wo dann doch es mit Conny Hütter für ein Podest gereicht hat, mit Nina Ortlieb, diese Orgelgeschichte eigentlich, dass sie da zurückkommt und aufs Podest fährt. Es hat so begonnen, dass am Freitag in diesem Schneetreiben der ÖSV kollektiv schwach war, das muss man sagen. Da ist Conny Hütter die Beste auf Platz 11 geworden. Das Spannende finde ich, der ÖSV-Trainer Thomas Trinker, der sagt dann, die Gruppe hat eine gewisse Vergangenheit, das muss man akzeptieren. Und er meint damit, dass alle, so gut wie alle eigentlich in diesem Speed-Team, schwere Verletzungen gehabt haben und sie deswegen vor allem bei solchen Bedingungen Schwierigkeiten haben, sich zu überwinden und ans Limit zu gehen. Das finde ich eine überraschende Aussage auch, dass man das so offen zugibt. Man muss aber auch sagen, am Samstag ist es jetzt nicht überragend viel besser gelaufen. Wir haben dann, ja, Platz 5, 6, 7, Hütter, Ortlieb, Puchner, okay. Auch der Thomas Trinker sagt, das sind Achtungserfolge, im Summe fehlt der große Wurf. Ja, genauso, das ist es eigentlich perfekt zusammengefasst. Auch im Super-G drei Plätze in den Top 10 mit Platz 7, Platz 9, Platz 10 für Puchner, Schmidhofer und Siebenhofer. Okay, ja, Achtungserfolge. Also schön, dass Niki Schmidhofer die zweitbeste Österreicherin da ist, dass sie da Top 10 reinkommt. Die hatte eigentlich einen Schnitzer da ganz unten. Da gab es nochmal ein Tor nach einer Welle gegen die, aus der Richtung gesetzt, sagt man so schön. Da hat sie nochmal ein paar Zehntel kurz vorm Ziel liegen gelassen, aber trotzdem, das war eigentlich ein super Ergebnis. Durch ein Magen-Darm-Virus angeblich auch ein bisschen geschwächt gewesen, umso besser, dass es da klappt. Also, dass sie da jetzt in die ersten 10 fahren kann, ist, werte ich als sehr gutes Zeichen. Hat auch, ja, eine schwierige Woche gehabt, weil sie am Freitag gar nicht starten durfte. Da hat sich das Trainerteam gegen Schmidhofer entschieden. Da hatte sie keinen Platz. Am Samstag ist sie dann die Abfahrt gefahren. Und im Super-G ist sie einfach, das ist natürlich die Strecke, wo sie einen WM-Titel gefeiert hat, da ist sie einfach nochmal besser unterwegs, das schaut auch richtig gut aus, ihre schnellen, langen Schwünge. Bei der Miriam Puchner, die ich ja immer als Leaderin jetzt dieses Speed-Teams nenne und sehe, wenn es da technisch wird in einem Abschnitt, dann schummelt sie ein bisschen und dann fahrt sie ein bisschen schlampig, stellt den Ski quer. Da merkt man, dass sie das einfach, ja, dass sie das aktuell nicht schafft, dass sie da schön durchzieht. Das fällt jetzt schon auf, das war jetzt nicht nur in St. Moritz so. Das sagt sie auch selber, dass sie in den technischen Bereichen einfach sehr viel Zeit verliert, was schade ist. Aber ich glaube, der Grundspeed, der wäre auf jeden Fall da. Und dann gibt's noch Ramona Siebenhofer, bei der regiert so ein bisschen die Hoffnung, die hat in den letzten Jahren eigentlich immer gut gestartet in die Saison und dann nachgelassen und jetzt hofft sie irgendwie, dass das umgekehrt ist, hat der hartnäckige Verkühlung heißt, dass sie da auch geschwächt ist. Insgesamt will dieses Speed-Team aus Österreich jetzt doch die Weihnachtstage auch wirklich nutzen für viel Training. Es heißt, ja, wir haben super Bedingungen eigentlich, wir haben kurze Wege, das ist von der Infrastruktur her gut, also da will man auf jeden Fall jetzt ordentlich arbeiten. Es stehen als nächstes in dem Speed-Bereich die Rennen in St. Anton an und dann, ja, dann werden wir eh schauen, was das gebracht hat. Ich bin gespannt, ob das was bringt, aber sie wollen ein bisschen so die Konstanz finden, ein Schlüsselwort in diesem Sport insgesamt. Und die Frage ist, ob das jetzt der Plan ist, auch Plan sein könnte für Lara Gut-Behrami. Da müssen wir jetzt schon auch noch drüber reden, vielleicht noch insgesamt über die Schweizerinnen, Tobias.
Ja, Lara Gut-Behrami, also sie gibt schon so ein bisschen Rätsel auf. Sie hat in Killington den Riesenslalom gewonnen und da hat man eigentlich gedacht, boah, die ist voll da, müssen wir auf der Rechnung haben. Wenn sie Riesenslalom extrem gut ist, Speed kann sie eh, dann muss man auch in Richtung großer Kugel vielleicht sich Gedanken machen. So. Aber diese Speed-Geschichte, also müssen wir uns nur die Wochenendresultate anschauen. 8. Platz, 12. Platz, 8. Platz. Letztes Jahr hat sie einen gewonnen in St. Moritz, beim anderen ist sie ausgeschieden. Also sie kann diese Strecke eigentlich. Aber sagt selber auch, es fehlt das Tempo. So, sie fährt eigentlich ganz ordentlich Ski, finde ich auch. Also ist jetzt nicht so, dass man ihr zuschaut und denkt so, boah, das sind richtig kapitale Dinger jeweils mit drinnen, die dann die Ergebnisse auch erklären lassen. Sondern sie fährt eigentlich ganz sauber, aber sagt selber, das Tempo fehlt. Und sie sucht fieberhaft auch mit ihrem Trainerteam, wo denn die Punkte sind, an denen man ansetzt. Sie finden es aber noch nicht so wirklich. Auffällig ist, dass die Flachstücke noch nicht so passen, dass sie da recht viel Zeit verliert. Aber ja, man ist da fieberhaft auf der Suche und schwierig. Das Schweizer Team braucht sie schon in Bestform, weil sie, wenn sie in Bestform ist, natürlich die auch regelmäßig die Podestplätze einfährt. Und wenn dir da im Endeffekt so deine Top 1, Top 2 Athletin, ich stelle sie in Bestform schon auf eine Stufe mit Corinne Sutter, wegbricht, ja, bei der Konkurrenz, die wie gesagt extrem zahlreich ist, was die Namen angeht und die Nationalitäten, ist das schon ein Faktor, an den man rangehen muss. Aber okay, sie sagt ja oft, dass sie jetzt älter geworden ist, sie ist erfahrener geworden, sie weiß auch mit schwierigen Situationen umzugehen. es gibt jetzt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Ja, die Speed-Saison ist bei den Damen auch noch relativ jung. Heißt, man muss jetzt hier auch noch nicht alle Alarmglocken jetzt angehen lassen. Aber ja, dass man sich Gedanken macht und dass sie schon auch im Hinblick auf Michelle Gesine so die zweite ist, wo man nicht genau weiß, wohin geht die Reise, ist, glaube ich, für die Gesamtkonstellation nicht ideal in der Schweiz. Und ja, Corinne Sutter in Lake Louise dachte ich noch so ja voll auf Augenhöhe mit Gotcha, das wird ein cooler Zweikampf. Hat sie jetzt hier leider nicht bestätigen können an dem Wochenende zu Hause. Sie fängt gut an bei diesem wirklich schwierigen Rennen mit einem dritten Platz. Fehlen ihr 73 auf Elena Cotoni, 73 Hundertstel. Okay, an so einem Tag tue ich mich aber auch wahnsinnig schwer, da Ergebnisse seriös einzuordnen, weil du nie 100% sagen kannst, wie war es denn bei der einen, wie war es bei der anderen, wie war die Sicht hier, wie war sie da. Da möchte ich jetzt nicht zu viel drauf reingehen, aber klar, dann wird sie 14. in der Abfahrt am Samstag, wo die Bedingungen wirklich gut waren, also wo man jetzt nicht sagen kann, dass es hier problematisch ist. Da waren einfach im Endeffekt zu viele Fehler drin. Und 15. im Super-G am Sonntag, na, kann sie wesentlich mehr. Und da muss sie jetzt auch echt schauen, wo auf Ursachenforschung gehen, weil sonst sind beide Kugeln und sie hat das Potenzial, um beide Kugeln mitzufahren. Abfahrt okay. Ist mit so einer Sofia Gotcha natürlich schwierig, aber nichtsdestotrotz kann sie die auch schlagen, hat sie uns schon oft gezeigt. Und da musst du jetzt dranbleiben, weil sonst, auch wenn die Speed-Saison noch recht jung ist, ist sie irgendwann, gerade im Super-G-Bereich gibt es auch nicht so viel Rennen, ist sie halt irgendwann schneller vorbei, als du dir das gewünscht hast. Und dann ist der Abstand so groß, dass du auch nicht mehr rankommst. Also da hat man sich vom Heimweltcup, denke ich, deutlich mehr erhofft und erwartet aus Schweizer Sicht als einen Podestplatz in drei Rennen mit den Athletinnen, die du an den Start schickst. So, und ja, Stimmung war mega, aber da war so im Zielbereich und so weiter. Da war aber leistungstechnisch definitiv noch Luft nach oben. Michelle Gesine will ich jetzt endlich auch mal sehr positiv erwähnen, weil das für sie schon, hat man auch gemerkt. Also wenn man sie gesehen hat im Ziel, wie sie gejubelt hat, das
endlich,
war schon
endlich hat
sie endlich gesagt, endlich ja, war ein absoluter Befreiungsschlag mit diesem vierten Platz. Und nach all den Schwierigkeiten, die sie bisher hatte, ist das, denke ich, jetzt erstmal was Versöhnliches, was man sich unter den Weihnachtsbaum legen kann und auf dem man dann im Hinblick auf die, vor allen Dingen aufs neue Jahr dann tatsächlich schon auch aufbauen kann. Und die Tendenz ist auch mal wieder da. Wir hatten es nach Lake Louise auch gesagt, dass die Materialumstellung im Speed-Bereich leichter von der Hand geht, als es im technischen Bereich ist, weil die Ergebnisse im Speed einfach konstanter und stabiler sind. So, und so ein vierter Platz bei ausgeglichenen Verhältnissen, der kommt ja nicht von ungefähr. Deswegen nimmt man das positiv mit. Und Jasmin Fluri hat mir sehr gut gefallen. In diesem schwierigen Rennen mit Start Nummer 1 hat sie da okay schon auch von profitiert, aber trotzdem musst du auch erstmal dann vor heimischer Kulisse bei schwierigen Verhältnissen zu sagen, ja, fahre ich runter, bringe ich nach unten, und hat sie mit dem vierten Platz wirklich gut gemacht. Und ja, sie ist auch einer der Lichtblicke und positiven Faktoren, die ich im Schweizer Team ausmache. Mir gefällt Johanna Hellen sehr gut, die zwar nicht im absoluten Top-Segment unterwegs ist, aber wirklich eine schöne Konstanz mit drinnen hat. Und sie dann genauso eine wäre, hey, ach, die zwei Teamkapitäninnen, die fahren uns erstmal so die Stockerl und die Siege ein, dass wir erstmal medial und im ganzen Umfeld so ein bisschen Ruhe haben. Und ich kann im Hintergrund so ein bisschen mein Ding machen, bewege mich so immer um die Top Ten herum, und sie gefällt mir gut. Ja, bei den angesprochenen Zweien muss schon ein bisschen mehr noch kommen. Ja, und die Zeit ist noch da, aber zu viel sollte man sich nicht lassen.
Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas anderes noch aus St. Moritz aufgefallen ist. Ich würde noch gern kurz erwähnen, Petra Vlhová war am Start, genauso wie Wendy Holdener. Die hat es ja da irgendwie auch im Gesamtweltcup nach vorne gespült durch die vielen Slaloms und durch die Erfolge, die sie im Slalom gefeiert hat, die Wendy. Die sind am Freitag nicht gefahren. Das war auch nicht irgendwie eine spontane Entscheidung, sondern die sind gar nicht bei der Startnummernauslosung dabei gewesen. Am Samstag aber schon und am Sonntag auch. Für die Vlhová, Petra, die ist zweimal ausgeschieden. Das war leider komplett umsonst, dieser Ausflug nach St. Moritz. Wendy Holdener, ja, auch Platz 21. Das war jetzt auch nicht, der hat es vielleicht auch probiert, auch Heimrennen mitgenommen. Wenn da ein Top-10-Platz rausschaut, dann könnte man da vielleicht ein bisschen mehr drüber reden. Aber ja, weil wir es auch letzte Woche, glaube ich, auch noch thematisiert haben, wie es da im Gesamtweltcup sich entwickeln könnte. Jetzt sind wir auch wieder nach dieser Speed-Woche sind wir eher vielleicht auch Sofia Gottsche als erste Verfolgerin, eben so wie es auch in der Tabelle gerade ausschaut. Genau. Wenn du sonst nichts mehr hast, Tobias, würde ich sagen, wir legen jetzt eine Pause ein und dann schauen wir nach Italien und kümmern uns um die vier Rennen, die die Männer dort absolviert haben. Bei den Männern, da ist eine super Woche eigentlich angestanden. 5 Rennen in 5 Tagen waren geplant, am Ende sind es 4 Rennen geworden. 2 Abfahrten in Gröden und über die wollen wir jetzt zuallererst sprechen. Und Tobias, ich finde schon, der ÖSV hat das wieder einmal geschickt gemacht, ja, wenn man sich das anschaut am Donnerstag, die Abfahrt auf verkürzter Strecke, ja, und das ist dem ÖSV entgegengekommen. Nein, der hat das natürlich nicht alleine entschieden. Das war so ein bisschen eine Überlegung. Es gab ja nur einen Trainingslauf und dann eben auch die erste Abfahrt, nachgeholt von der Abfahrt von Beaver Creek, dass man da ein bisschen die Belastung runterfährt für die Athleten eben, dass man, wenn wir schon 5 Rennen geplant haben, dass wir zumindest eine kürzere Abfahrt haben. Naja, und diese Abfahrt am Donnerstag, die war dann irrsinnig spannend. Gröden eigentlich immer bekannt für enge Rennen. Dann haben wir eine Strecke gehabt von 1,25 war die Siegerzeit von Vincent Griechmeier. Der hat gewonnen vor Marco Odermatt und Matthias Meyer. Odermatt in seiner ersten Abfahrt auf der Saslon gleich auf Platz 2. Aber ja, das war schon die ganze Woche ein Thema beim ÖSV, ja, dass dieses Stück ganz oben, dieses Gleitstück, dieses Flachstück, das hat die ÖSV-Läufer schon davor, vor dem ersten Rennen beschäftigt, ja, das war schon im Training ein Thema, dass man da viel verliert, das war in den letzten Jahren so, und das finde ich schon sehr spannend, wenn das schon bei der Anreise ein Thema ist, dass man das nicht in den Griff bekommt, finde ich wirklich beeindruckend, und im ORF wird man das ein bisschen zu sehr dann noch abgetan als, ja, Materialsache, vielleicht auch als Zufall, als Würfeln, als irgendwas Magisches, dass man da einfach Zeit verliert. Ich finde das nicht so. Ich finde, das ist auch kein klassisches Flachstück, wo man einfach antauchen muss und dann, ja, gute Hocke und das war's. Schaust dir ein bisschen genauer an, das ist ja fast schon Skicross. Du hast immer wieder kleine Wellen drin, du musst die absorbieren, du musst schauen, dass du das Gelände mitnimmst, dass da Tempo mitbringst. Also ich bin es noch nie gefahren und ich werde es auch in meinem Leben nie so schön fahren können, aber da muss man schon mehr arbeiten als zum Beispiel in Beaver Creek, diese ersten paar 30 Sekunden dort. Da ist für mich, gut, da gibt's größere, aber die sieht man auch ganz offensichtlich. In den Gröden sieht man die nicht so genau, und ich finde das einfach spannend, dass man da als geschlossen eigentlich als Mannschaft dann immer wieder alt aussieht, ja, weil bei dieser zweiten Abfahrt, bei der klassischen Abfahrt am Samstag, ja, waren dann 12. Plätze von Ottmar Striedinger und Matthias Meyer das höchste der Gefühle für den ÖSV. Das ist spannend, ja. Aber wie gesagt, Vincent Griechmeier hat dieses Rennen am Donnerstag immerhin gewonnen. Der erste Saisonsieg für den ÖSV. Auch wichtig, dass man das einmal abhakt. Und generell natürlich dieses Rennen am Donnerstag, die ersten 30, die Punkteränge getrennt von nur 1,01 Sekunden. Das war irrsinnig spannend. Und ja, das Rennen am Sonntag, am Samstag, das hätten wir eigentlich erst ab der Startnummer 8 schauen können. Ja, da ist der Johann Clairet gekommen, der ist Bestzeit gefahren und ist dann Zweiter geblieben. Und danach natürlich nur hohe Startnummern, das kennen wir eh aus Gröden. Kilde mit 14, Mattia Kasse auf Platz 3 mit 27, Adrien Thiau mit 32. Der Cyprien Sarrazin ist überhaupt der größte Wahnsinn. Startnummer 61 auf Platz 6. Wir kennen das, die Bedingungen dort, die werden einfach schneller im Laufe der Zeit mit der Sonne, die dann günstiger steht auch, die auf der Chaslat-Wiese natürlich ein irrsinnig entscheidendes Stück da reinkommt, das dann auch leichter macht von der Sicht her natürlich, aber auch eben oben dann vielleicht, ja, weil man da oben in dem Gleitstück auch schon dann mehr Schatten hat, dass man da wirklich schnellere Bedingungen auch vorfindet, das ist eh jedes Jahr irgendwie dasselbe in Gröden. Und was mir auch aufgefallen ist, Tobias, dieses Rennen am Samstag, das ist auf der Chaslat-Wiese entschieden worden. Da hat nämlich der Kilde diese Zeit rausgeholt, die ihm dann den Sieg gebracht hat. Da hat er diese Bestzeit gefahren. Zum Beispiel eine Sekunde schneller als der Zweite, der Johann Clairet, in dieser Chaslat-Wiese, in diesen 19, 20 Sekunden, nimmt der dem Clairet eine volle Sekunde ab. Und was mir auch aufgefallen ist, der Kilde auf Platz 1 in diesem Teilstück. Wer ist auf Platz 2 in diesem Teilstück? Was glaubst du?
Keine Ahnung.
Es ist der Marco Odermatt, den hast du sicher schon mal gehört. Also das ist schon bezeichnend, dass die zwei, die sich den Gesamtweltcup da ausmachen, dass ausgerechnet die da am schönsten drüber kommen. Ja? Und ich finde, ja, also bei den Österreichern war auch wieder keiner dabei, der das wirklich tiptop getroffen hat. Das hat man echt gesehen, also das hat man auch wirklich mit freiem Auge sehen können. Beim Kilde hat da alles gepasst, wie die Welle mitnimmt, er landet genau richtig, dass er den Schwung mitnehmen kann. Es war wirklich schön, dem da zuzuschauen. Das ist auch Wahnsinn gewesen. Ja, was ist dir so aufgefallen an den zwei Rennen in Gröden jetzt?
Na, es war also diese verkürzte Geschichte schon extrem kurz, gell? Also wenn man auch die Zeit sich anschaut, weil wir natürlich jetzt auch noch unter dem Eindruck der Riesenslaloms stehen. Und wenn wir uns die Zeiten anschauen, also mit seiner 1:25:44 in der Abfahrt, die Siegerzeit von Vincent Kriechmeier, wäre er nah am zweiten Durchgang dran gewesen, so beim Riesenslalom. Also extrem krass, wie dass es so ein langer Riesenslalom so eine kurze Abfahrt ist. Und ja, aber Mai ist auch das sind die Vorgaben und es gibt längere Strecken, es gibt kürzere Strecken und damit musst du entsprechend umgehen können. Und klar, daraus resultieren dann auch so extrem knappe Abstände, weil, und jetzt komme ich zum ersten deutschen Starter, Pepi Ferstl, 28 Hundertstel Rückstand auf die Siegerzeit in der Abfahrt in Gröden, hätte ich gesagt, ja geil, das ist das Podium
für
Pepi Ferstl. Das ist der, wenn die zwei Gestörten da vorne ihr Ding abziehen, ist es der dritte Platz. Und wenn Odermatt oder Kilde auslassen, ist es sogar der zweite Platz. Am Ende ist es der sechste Platz. So ist nichtsdestotrotz das beste Abfahrtsergebnis in der Geschichte für Pepi Ferstl, der ja schon zwei Super-Gs gewonnen hatte, aber in der Abfahrt wirklich noch nie so gut war. Und Lukas, was kommt jetzt? Was darf hier nicht fehlen? Was hat er damit geschafft?
Ah, die WM noch. Ich glaube, Muskelmasse hat er bekommen dadurch.
Nein, Muskelmasse heben wir uns für später auf, wenn wir über Marco Schwarz sprechen. Aber die gute alte WM-Norm, sie darf nicht fehlen, die hat er jetzt auch eingetütet und ja, tut ihm sehr gut, man hat es ihm auch angesehen. Ferstl ist ja auch einer, der mit den Emotionen schön spielt und da immer gut mitgeht. Und wie er unten in der Leadersbox hatte die Startnummer 3. Und es hat dann schon einige Starter gedauert, bis er auch vom Podest runtergestoßen wurde. Und ja, war cool, ihn da mal wieder zu sehen und in diesem ersten Tableau, in dieser Hälfte zu sehen. Schade, dass kein Super-G war, der abgesagt werden musste, weil das ist seine bessere Disziplin und ich glaube mit dem Selbstvertrauen, er mag das ja dort eh in Gröden, hat er auch gewonnen schon, dass er da zum richtigen Zeitpunkt jetzt Selbstvertrauen getankt hat und die Tendenzen waren in den letzten Jahren auch schon bei ihm so, dass er hinten raus stärker wurde und es stimmt mich ehrlich gesagt ganz zuversichtlich, dass da was gehen könnte, weil ansonsten dieses hochgelobte deutsche Team auch im Kollektiv so ganz will's nicht in die Gänge kommen. Zu Thomas Dresen komme ich gleich, aber ja, Andreas Sander, 14. Romit Baumann war so gut in Form und in Schuss und da läuft's im Training immer gut und dann verpasst er in der einen Abfahrt die Punkte, in der anderen wird er als 17. bester Deutscher. Also da hat dieses Team mehr auf der Kiste, als sie uns hier momentan zeigen und gezeigt haben. Andi Sander, boah, der auch gesagt hatte, ja, er ist jetzt wieder voll da und wieder voll fit und es erinnert mich irgendwie wieder an letzte Saison. Ja, super Auftakt in Nordamerika, da fährt er gut mit, ist nah dran am Podium. Jetzt sehen wir ihn wieder auf 14, jetzt sehen wir ihn wieder auf 22. Ja, ist alles nichts, was mich super positiv zurücklässt. Und ja, dem Ganzen setzt natürlich die Geschichte um Thomas Dresen jetzt dann so ein bisschen auch die negative Krone auf, weil der ist schon wieder raus. So. Mhm. Und es heißt jetzt auf jeden Fall mal bis Januar, wird er erstmal keine Rennen fahren. Aber ja, irgendwie ist mein Gefühl nicht gut, weil es bei Dresen immer hieß, er fährt jetzt erstmal nicht nach Nordamerika. Es war letztes Jahr so, nicht nach Nordamerika. Man baut auf in Richtung Peking, vielleicht klappt's dann. Ja, dann lässt er das auch noch aus. Ja, Kitzbühel wird auch nichts, Olympia wird nichts, also ganze Saison wieder weg. So, meint, dass es jetzt nichts Kapitales ist im Knie, wie mit einem Kniegelenk oder einer Schulter oder so, ja. Aber der Oberschenkel, der hat schon zugemacht. Ja, das war einfach ein Fehler in der Czaslatwiese und man hat sofort gesehen, dass er super unsauber landet und dass es ihm in dem Moment hinten in den Oberschenkel, in den rechten reinfährt. Und das, ja, ist jetzt wieder dieser Ausfall. Simon Jocher ist nicht dabei, wisst ihr noch, haben wir schon drüber gesprochen, dass der uns jetzt auch eine Zeit lang fehlen wird. Also aus diesem super starken Kollektiv, wo man gedacht hat, oh, jetzt ist der Captain zurück und fährt super Trainingszeiten und hat ja in Lake Louise auch wieder gut angefangen mit einem 8. Platz mit der WM-Norm, die er direkt geschafft hatte. Da waren die Vorzeichen eigentlich positiv, aber das, ja, war ein, mit Ausnahme dieses wirklich guten Laufes von Josef Ferstl in der ersten Abfahrt war das leider ein Wochenende zum Vergessen. Der junge Luis Vogt gefällt mir gut, der sammelt hier ganz in Ruhe immer mehr Weltcup-Erfahrung und kommt da wirklich immer besser rein, wurde 32. in der ersten Abfahrt, hat es da wirklich um knapp eine Sekunde dann, hat nach vorne gefehlt, also der kann sich gut und in Ruhe entwickeln. Das sind, aber da muss schon, du merkst, man muss schon tief graben, um hier positive Elemente noch aus diesen Buckeln da rauszubuddeln, ja. Fällt man nicht so leicht. Kein schönes Wochenende.
Ja. Ein schönes Wochenende war es wirklich für den Johann Claret, der ist nur von Kilde geschlagen worden am Samstag. Der hat schon einmal geführt in Gröden ein Rennen, das hat wirklich nach dem ersten Sieg ausgeschaut. Dieses Rennen wurde aber abgebrochen, so nach 20 Läufern. Der wartet nach wie vor auf den ersten Weltcup-Sieg mit 41 Jahren. Du hast ja gesagt, die Kira Weidle mit ihren 26, die hat nur 5 bis 10 Jahre vor sich. Wenn sie im Jo Claret es nachmacht, hätte sie sogar so 15, 16 Jahre noch. Ja. Schauen wir mal. Aber der ist ein Wahnsinn. Auch Platz 4 am Donnerstag schon, also wirklich beeindruckend. Wir wollten hier auch eigentlich ein bisschen thematisieren, dass die Italiener ganz schlecht aus der Wäsche schauen. Und dann kommt der Mattia Casse, der ewige, gefühlt ewige Trainingsbestzeit-Kerl überhaupt und fährt wirklich zum ersten Mal in seiner Karriere auf ein Podest mit Platz, mit Startnummer 27 ist der Dritte geworden noch, da am Samstag. Sehr coole Geschichte. Und Marco Odermatt, jetzt ist es soweit, reden wir über ihn auch, beinahe Sieger bei der ersten Grödenabfahrt, dann 7. geworden am Samstag und dann zu den Riesenslaloms kommen wir eh gleich, der führt da einfach auch im Speedbereich dieses Schweizer Team an, das muss man ganz klar so sagen. Bert Voigt, der sucht noch ein bisschen die Form, da sagt man immer, seine Rennen kommen erst, wenn es in Jänner geht, dann wird er schon in Hochform sein, aber ja, irgendwie, ja, schaut das nicht so aus wie der Bert, den man abgespeichert hat im Kopf.
Ja, aber so weit war er nicht zurück die letzten Jahre. Also wenn es dann hieß, die Rennen kommen noch, da war er aber schon näher dran. Und das ist das, was mein Gefühl auch sagt. Ich glaube, die Fensterbanknummer in Kitzbühel, die spielt es dieses Jahr nicht, weil die Konkurrenz halt auch super stark ist. Und das ist ein bisschen schwierig. Und Mai eher, du hast die Italiener nur angerissen. Schau dir mal einen Dominik Paris an, 40. Und 42. Also, boah, da schaut's überhaupt nicht gut aus. Und das ist halt diese Thematik. Da geht nichts von selber. So, die Konkurrenz ist so auch hier vielschichtig und hat halt hier ihre absoluten Aushängeschilder, die fast immer oder eigentlich immer liefern. Also ein Odermatt oder ein Kill, das ist der und das macht es natürlich nicht leichter.
Ne? Ja, absolut. Ja, und sonst generell auch im Schweizer Team, es geht ein bisschen zach her. Ja, der Hintermann ist dann gestürzt in der Abfahrt. Es ist eher vielleicht für den Urs Griembühl, das ist noch die beste Geschichte. Der hat ja in einem Super-G eingefädelt. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Und das überhaupt 12 Monate nach seinem Kitzbühel-Crash. Also da war er eh am Weg zurück. Dann am Beckenbruch, ganz arge Verletzung eigentlich auch. Und er hat jetzt erzählt, er hatte eigentlich so Überwindungsprobleme. Ja, das hat jetzt sehr lange gedauert, bis er wieder ans Limit gehen kann. Und deswegen ist diese Leistung am Wochenende, er ist am Samstag auf Platz 14 gefahren mit der Startnummer 46. Er sagt, das ist ähnlich wertvoll wie seine Podestplätze. Ich glaube, er hat 3 oder 4 bis jetzt erreicht im Weltcup. Das ordnet er in der Kategorie ein, also irrsinnig hoch. Der ist relativ glücklich da aus Gröden abgefahren, ja, das muss man sagen. Ja, und wenn du, Tobias, nichts dagegen hättest, würde ich gleich wechseln, ein Tal weiter. Alta Badia, ja. und nehmen wir das gleich mit Marco Odermatt mit. Da musst mir du jetzt ein bisschen helfen. Sonntag den Riesenslalom, den habe ich gar nicht gesehen und du hast mir gleich geschrieben nach ein paar Läufern, um Gottes Willen, was ist da los? Das ist einfach ein irrsinnig brutaler Riesenslalom. Sehr schwieriges Gelände, sehr dunkles Licht, sehr dunkles Licht, ja, auch sehr schön. Und da hat man einfach gesehen, das hat sie irrsinnig auseinandergestreckt. Also so knapp wie es in Gröden war, so weit auseinander sind sie in Alta Badia gelegen. Odermatt sehr gestrauchelt im ersten von den 4 Läufen wahrscheinlich am meisten. Und dann am Montag dieser Sieg, also wie er da über die Ziellinie gefahren ist, da hast du ja wirklich den Stein, der ihm vom Herzen gefallen ist, hören können. Da war einfach nur super erleichtert, dass das gereicht hat, weil er hat auch da in diesem vierten Durchgang, wenn man so will, auch wieder Fehler eingebaut drin. Also das waren brutale Rennen und im Riesenslalom auch der Erik Willemsen, der hat das auf Twitter, glaube ich, geschrieben, unser Friend of the Show, dass er irgendwie so bei Odermatt gegen Christoffersen im Riesenslalom, da hat er so Vibes von Hirscher gegen Ligeti. Würdest du ihm da zustimmen?
Als würde ich und könnte ich Erik widersprechen. Aber nee, sehe ich auch. Ist ein cooles Duell. Macht total Spaß. Und ja, bisher ist Odermatt da, hat da schon noch so die Nase vorn. Aber der Christoffersen ist schon echt dran. Ja, und man muss natürlich mit dieser Materialgeschichte, darf man bei ihm auch nicht vergessen, dass das noch nicht 100% ausgereift sein kann, ist ja auch irgendwie logisch. Und da muss der Kollege Odermatt sich warm anziehen im neuen Jahr, weil Christoffersen, der wird nicht locker lassen. Und der wird da voll dranbleiben und der wird auch noch seinen Riesenslalom gewinnen. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber klar, lass uns kurz über den Sonntag sprechen. Du hast, und das hat er selber auch gesagt, bei Odermatt natürlich gemerkt, dass dieses Programm einfach extrem war, das er hinter sich hatte. Und dass er aus dem Speed kommt und im Endeffekt keine Pause hat und rüber in die Technik geht. Und das gleich in so einem langen und anspruchsvollen Riesenslalom, wie es in Alta Badia der Fall ist. Und dann wechselt er auch den Ski nach dem ersten Durchgang, merkt so, es passt hier nicht ganz, hat dann tatsächlich auch einen längeren genommen. Mit dem ist er dann entsprechend 3 Durchgänge gefahren, die ihn dahin wieder gebracht haben, wo es hingeht, weil wir reden ja so, oh, der Odermatt, das war ja ganz verpatzt, der erste Lauf und oh, war überhaupt nichts. Ja, am Ende wird er in diesem Rennen Dritter. So, es fehlt eine Zehntel auf Lukas Broughton, der das Rennen gewinnt. Also über welches Level reden wir hier? Das ist wirklich unglaublich. Und wir sehen hier schon vor Weihnachten ganz klar, wo die Reise hingeht. Und das ist der kompletteste und beste Skifahrer auf dieser Welt. Punktuell gibt es Athleten wie auch ein Broughton zum Beispiel, der einen geilen ersten Durchgang gefahren ist, die ihn da schlagen können. Aber in Summe ist dieses Gesamtpaket auch mental, ja, wir haben es damals schon gesagt, kommt aus Nordamerika, liefert. Jetzt diese Geschichte, Speed rüber zur Technik. Ja, alles innerhalb von wenigen Stunden. Eine Sache läuft nicht, er stellt um, weiß genau, was zu tun ist, er liefert. Wie willst du das denn in Summe schlagen? Geht ja nicht. Unglaublich. Also wir sind hier am Anfang einer, auch perspektivisch, glaube ich, einer ganz, ganz großen Geschichte und Karriere.
Ära, ja. Mhm. Absolut, ja. Ja, das vergessen wir natürlich nicht. Am Sonntag hat der Lukas Broughton das Rennen gewonnen. Hauchdünn, ja, 200stel vor dem Christoffersen. Der wird sich auch wieder ärgern, dass die 100stel nicht auf seiner Seite sind. Ja, und eben am Montag hat Marco Odermatt das Rennen gewonnen. Sehr erschöpfende Riesenslaloms auch, stark drehende Läufe, lange Laufzeiten hast du schon angesprochen, die Siegerzeiten 2,38, 2,36, also ja, das waren schon einige Meter, die man da gemacht hat. Ich reiß das jetzt so an mich und red kurz über das ÖSV-Technik-Team. Ja, die sind da nicht so gut damit zurechtgekommen. Es gab jetzt da zum ersten Mal, zumindest ist mir also aufgefallen, doch Kritik von Marco Pfeiffer, der ja in dieser Saison der neue Männer-Cheftrainer ist. Der hat gesagt, abgesehen von Marco Schwarz, da reden wir gleich drüber, der Rest war eigentlich enttäuschend. Das war ein Rückschritt nach Val d'Isère. Da hat man ja vor allem mit Manuel Feller zwei Podestplätze eingefahren. Feller, ja, am Sonntag ein 13. Platz und dann ein Ausfall am Montag nach wenigen Fahrsekunden ist dem Broughton auch so gegangen. Ja, Stefan Brennsteiner 13., 16., Patrick Feuerstein zweimal in den Punkten, aber ja, Roland Leitinger wird man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erwarten, 20. und nicht qualifiziert für den zweiten Lauf. Ja, der Marco Pfeiffer sagt, zu viele Fehler, teilweise zu verhalten. Ja, klar, das ist sehr, ist nicht schwer, auch in alter Partie zu sagen, wie man da das richtige, die richtige Balance findet. Er findet nicht, dass die, also die Verhältnisse sollen keine Ausrede sein und so weiter. Es ist ganz klar, sagt der Marco Pfeiffer, das Skifahren hat mir nicht gefallen, was sie da gezeigt haben. Okay, bin gespannt, wie das dann jetzt weitergeht. Ja, eine kuriose Geschichte noch. Raphael Haser, der ist beim Einfahren am Sonntag, ist er irgendwie Innenski ausgerutscht und hat seinem Servicemann dabei den Unterschenkel gebrochen. Also ganz ungeschickt muss das gewesen sein, ganz blöde Geschichte. Der war ziemlich fertig mental auch. ja, und dann ist es eigentlich dafür noch ganz okay gegangen. Aber ja, ganz, ganz schräge Geschichte. Genau. Und ja, der Kilde wollte ja auch beide Riesenslaloms mitnehmen. Alexander Omot Kilde ist am Sonntag ausgefallen. Dann hat das Knie etwas gezwickt. Er hat gesagt, gleich, das ist eh nichts Schlimmes, aber hat dann am Montag auch auf einen Start verzichtet und ist dementsprechend ja dann nicht mehr mitgefahren. Und ja, auch deswegen haben wir jetzt in der Gesamtwertung, muss man sagen, 796 Punkte von Marco Odermatt, 525 von Kilde. Das sind 270 Punkte Abstand. Ja, das ist schon eine kleine Welt, die sich da aufgetan hat.
Oder? Das steht ja diese 2000er Marke so ein bisschen im Raum, gell?
Habe ich auch gerade kurz dran gedacht und jetzt habe ich mir das angeschaut. Ja. Wir haben jetzt 11 von 38 Rennen, aber natürlich noch 9 Slaloms, die anstehen. Ja, dann haben wir 20 von 38 Rennen, dann sind wir schon bis über der Hälfte, ja. Ich habe auch ganz kurz drüber nachgedacht, natürlich, ja. Ja, na schauen wir mal, wir zählen mit.
Wir zählen mit, das macht die FIS-Datenbank. Oder hast du, ich sehe keine Strichliste bei dir zu Hause mit 728 Strichen.
Ja, na, stimmt schon, ja. Ja, also das irgendwie so zusammengefasst. Ja, für die Schweizer noch, der Loic Méard, der hat sich gefreut über Platz 4 da am Montag. Wir haben ja über ihn geredet, dass er eigentlich im Slalom so ein bisschen der Leader ist von den Schweizern. Riesenslalom ist seine zweitbeste Disziplin derzeit. Platz 4, ja, da kann mich erinnern an die Jubelgeste dann am Montag. Damit war er, glaube ich, zufrieden. Und dann, ja, so Justin Meurissier, da war wieder Ausfall dabei. Gino Caviezel, der kommt einfach nicht in Schwung. Es ist echt so ein bisschen Hirscher-Vibes, ja. Der Odermatt überdeckt sehr vieles dahinter. Vielleicht sollte man da ein bisschen aufpassen auch, was sich da sonst tut, weil da eben auch in Gröden und in Alta Badia ja, ein bisschen wenig eigentlich insgesamt von der Teamleistung her bei den Schweizern, ja.
Ja, du läufst halt immer Gefahr. Kennst du es ja aus Österreich. Wenn Odermatt dann aus welchen Gründen auch immer erstmal nicht fahren könnte, dann stehst du plötzlich da und merkst du, Mist.
Genau, ja.
Haben wir jetzt keinen mehr, der regelmäßig aufs Podest fährt. So. Aber Loic Méard fährt schon eine gute Techniksaison bisher, muss man ihm lassen.
Ja, ja. Kannst du noch zwei Sätze sagen zum Schmied Alex?
Es wiederholt sich ja. Es ist immer so, Alex ist voll dabei, er ist in jedem Lauf voll dabei, immer im Bereich Top 8, Top 5, leider nicht Top 3. Dazu fehlt dann tatsächlich schon noch was. Und bei der Konkurrenz, da muss er halt deutlich einen draufpacken, wenn er aufs Podest will. Weil mit so einem Christoffersen, mit so einem Odermatt, mit so einem Kranjec, mit so einem Broughton, da wird's schwer. Also da bist du doch deutlich weg vom Podium. Und deswegen, ja, sehe ich da auf jeden Fall noch Potenzial. Aber wo kommen wir her? Rede ich ja auch oft drüber. Es war letzte Saison immer das Thema, ein Lauf ist Top 5, der andere ist Top 15 oder Top 20. Und jetzt sind wir da in einem Segment, das sehr gut passt und ist auch sehr stabil und sicher, bringt die Dinger auch runter, ohne die ganz großen Fehler zu machen. Es schleichen sich aber immer wieder kleinere ein. Und die darfst du dir halt in so einem Feld nicht erlauben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir reden von einem fünften und von einem achten Platz. Er gehört da voll mit dazu. Mhm. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Ja, Stefan Luiz merkt man, da fehlt noch sehr, sehr viel. Also auch der hat schon ein Rennen gewonnen im Super-G, im Riesenslalom. Also der war mal absolute Weltspitze. Ja, mit diesen ganzen Verletzungen und den vielen, die er bisher schon auch hatte und immer wieder Rückschläge, weiß ich nicht, ob es in die Richtung nochmal geht. Erstes positives kleines Teilergebnis war, dass er in die Punkte kommt mit dem 28. Platz am Sonntag. Dann hat es am Montag, hat es leider nicht gereicht. Also da gibt's hinten dran, ist die Lücke leider zu groß. Mei, Anton Grammel, Fabian Graz, die kommen auch in die Punkte, aber die sind halt 21. und 24. und Schmied ist 5. Also auch wenn du jetzt dann sagst, so in Österreich und auch in der Schweiz, wie stellen sich Teamgefüge und so dar, gefühlt ist es in der Disziplin leider eine One-Man-Show und die trägt den Namen Alex Schmied.
Ich habe jetzt ganz vergessen, ich habe gesagt, ich rede später von ihm, aber aus österreichischer Sicht, Marco Schwarz, der Beste, beide Male, Marco Schwarz mit seiner Muskelmasse auf Platz 6 am Sonntag und am Montag auf Platz 7, Platz 6, damit hat er sein bestes Riesenslalom-Ergebnis im Weltcup.
Ja, aber glaubst du, dass man jetzt nicht mal merkt, so hey, pack die Speed-Ski, stell sie wieder in den Keller?
Schau mal, wie es weitergeht. Vielleicht zieht er das durch, holt sich noch Gold in der Kombi und dann fährt er nie wieder Speed. Okay. Ja. Schauen wir drauf. Felix der Woche vergebe ich an Juan Verdú aus Andorra. Am Sonntag Laufbestzeit im zweiten Durchgang, super Geschichte, von Platz 28 auf Platz 12 vorgefahren, irrsinnig coole Geschichte. Ja, Andorra ist auch auf der Ski-Weltcup-Karte, nicht nur mit den Rennen in Soldeu, sondern auch jetzt mit einem aktiven, der hat letztes Jahr die Gesamtwertung im Europacup im Riesenslalom gewonnen, der kann schon ordentlich Skifahren, jetzt nimmt er das Ganze mit in Weltcup, coole Geschichte auf jeden Fall.
Wie du, wer du. Also auch von mir, ich hatte ihn bei mir auch auf der Liste. Und es ist sein bestes Ergebnis überhaupt, erst zum dritten Mal überhaupt in den Weltcup-Punkten. Ja. Transcargora war er 17. Und das war im März 2022. So. Mhm. Und davor war er einmal noch klassifiziert in Beaver Creek im Dezember 2018. Also ganz wilde Konstellation. Mhm. Und das wiederholt er dann gleich zweimal 12. Beste Punkte. Und dafür wurde der Felix der Woche geschaffen für so einen Mann, oder?
Du sagst es, ja, genau, genau. So ist es. Ja, und dann bleibt uns eigentlich fast nur mehr frohe Weihnachten zu wünschen. Schöne Feiertage. Wir haben noch einen Slalom, einen Nachtslalom in Madonna am 22. am Donnerstag. Und danach geht's, ja, die Männer bleiben in Italien. Es geht nach Bormio ins Dominik Parisland und die Frauen schauen zum Semmering. Eigentlich ja vor der Haustür in Wien, 1,5 Stunden entfernt, da gibt's Technikrennen. Wir werden uns da ja in den zwischen den Jahren einmal melden, vielleicht auch in einer anderen Konstellation, als wir es heute sind. Ja, wir werden uns auf jeden Fall melden, so viel ist sicher. Tobias, ich wünsche dir frohe Weihnachten und auch allen Hörerinnen und Hörern.
Das wünsche ich dir auch, natürlich allen Hörerinnen und Hörern. Macht immer wieder aufs Neue Spaß mit dir und mit euch da draußen. Schöne Feiertage, kommt's gut rum und du hast es gesagt, wir melden uns wieder. Wie, wann und in welcher Konstellation? Lasst euch überraschen.
Genau. Alles Gute, bis bald. Servus von uns.